Wir kommen heute Morgen auf den Abschnitt zurück, mit dem wir uns am vorletzten Sonntag schon beschäftigt haben. Jesus kündigt darin seinen Jüngern an, dass er für die Menschen sterben wird. Die Reaktion der Jünger darauf ist blankes Entsetzen, Unverständnis. Wir lesen noch einmal diesen Abschnitt aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 8, von Vers 31 an. Markus-Evangelium, Kapitel 8, von Vers 31 an. Dann begann Jesus, seine Jünger darüber zu belehren. Der Menschensohn muss vieles erleiden und von den Ältesten, den hohen Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werden. Er muss getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Und Jesus redete mit Freimut darüber. Da nahm Petrus ihn beiseite und begann, ihn zurechtzuweisen. Jesus aber wandte sich um, sah seine Jünger an und wies Petrus mit den Worten zurecht: Tritt hinter mich, du Satan, denn du hast nicht im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Er rief die Volksmenge und seine Jünger zu sich, und er sagte: Wenn einer hinter mir hergehen will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums willen verliert, der wird es retten. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sein Leben einbüßt? Um welchen Preis könnte ein Mensch sein Leben zurückkaufen? Wer sich vor dieser treulosen und sündigen Generation meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er mit den heiligen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommt. Soweit dieser Abschnitt aus dem Markus-Evangelium. Diese Erfahrung, so hatten wir das bereits vor 14 Tagen gesagt, diese Erfahrung wird Petrus so schnell nicht vergessen haben. Vor allen anderen sagt Jesus ihm hier, was Sache ist. Sehr deutlich. Leider wird uns nicht geschildert, wie Petrus darauf reagiert hat. Das wäre ja eigentlich das, was dann interessant wäre. Petrus bekommt ja mächtig einen vor dem Bug. Wie hätten wir an seiner Stelle reagiert? Das war ja nicht unter 4 Augen, sondern in aller Öffentlichkeit. Ich kann mir persönlich gut vorstellen, dass ich tief getroffen gewesen wäre. Vielleicht hätte ich mir gleich danach ein paar Gleichgesinnte gesucht, um mich bei ihnen auszuweinen über das, was Jesus mir angetan hat. So eine Verzerrung meiner Motive. Und wie er vor allen anderen in der Öffentlichkeit mit mir umgegangen ist. Im günstigsten Fall hätte ich vermutlich nach einer Konfliktlösungsstrategie gesucht. Also, wie können wir diese Differenz zwischen Jesus und mir auf eine vernünftige Weise aus der Welt schaffen? Im schlechtesten Fall hätte ich wahrscheinlich in meinem Herzen eine Ecke reserviert, um dort meine Verbitterung aufzubewahren und sie dann bei jeder Gelegenheit hinterher herumzuzeigen und zu betonen, wie sehr Jesus mich doch verletzt hat, wo ich es doch nur so gut mit ihm gemeint habe. Wie hättest du in dieser Situation von Petrus reagiert? Jesus nimmt ja hier wirklich kein Blatt vor den Mund. Er mutet dem Petrus etwas zu, woran dieser sicherlich zu schlucken hatte. Und man stellt sich schon die Frage, hätte Jesus nun wirklich nicht ein bisschen konzilianter sein können, pädagogisch ein bisschen einfühlsamer, ein bisschen netter vorgehen können? Gott sagt einmal beim Propheten Jesaja: Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege. So hoch der Himmel über der Erde ist, so weit reichen meine Gedanken über alles hinaus, was ihr euch ausdenkt. Und genau das, was Gott da durch Jesaja sagt, genau das wird hier in dieser Begebenheit erkennbar. Mit der Reaktion auf Petrus gut gemeintes Ansinnen entlarvt Jesus zwei Illusionen, denen wir Menschen sehr leicht erliegen. Die eine Illusion ist die, zu meinen, wir und gerade wir Frommen hätten Gott verstanden. Wir hätten genau begriffen, was im Einzelfall seine Pläne sind und wie er sich offenbaren will. Und die zweite Illusion ist ganz eng damit verknüpft, nämlich zu meinen, ich persönlich habe das richtig erkannt, was Gott will, und die anderen, die nicht meiner Meinung sind, die sind verkehrt. Die muss ich ja jetzt erstmal aufklären. Die zweite Illusion ist die über mich selbst. Und genau darin scheint auch Petrus befangen zu sein. Er meint in guter Absicht, Jesus mal gründlich zurechtbringen zu müssen und wieder auf die Spur zu setzen. Und dabei erlebt Petrus das, was der Volksmund sagt: Das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Mit den edelsten Motiven fährt er Jesus in die Parade. Wie kannst du nur so von Gott denken? Der Menschensohn muss leiden, verworfen und getötet werden. Niemals wird Gott so etwas zulassen. Er ist doch barmherzig und gnädig. Er wird doch seinen Beauftragten nicht unter die Räder kommen lassen. Und außerdem, denk doch mal dran, wir brauchen dich doch. Nein, zu diesem Gott, zu so einer Vorstellung muss Petrus ein entschiedenes Nein sagen. Gott kann und wird doch wohl den nicht hängen lassen, der Israel retten soll. Petrus argumentiert hier sehr einleuchtend. Was Jesus gerade erklärt hatte, das konnte nach seiner Vorstellung und Bibelkenntnis unmöglich in Gottes Plan liegen. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Jesus konfrontiert Petrus hier mit der Tatsache, dass zwischen seinen Gedanken und dem Plan Gottes ein himmelweiter Abstand ist. In dieser Begebenheit hier zwischen Jesus und Petrus wird erkennbar, was es bedeutet, unter dem Einfluss der Sünde zu stehen. Sünde ist nicht nur ein kleiner moralischer Defekt, sondern Sünde ist die tiefe Trennung zwischen uns und Gott. Das tiefe Entfremdetsein von seiner Art, seinem Wesen, seinen Gedanken. Ich nehme an, wenn ich zumindest von mir auf andere schließen würde, wir sind vermutlich alle nicht gefeit vor der Versuchung, zu denken, im Großen und Ganzen sind wir doch keine großen Sünder. Wir sind doch ganz anständige Leute. Bei uns ist alles in Ordnung im Prinzip. Bis auf eine kleine Mängel eben, die hat ja nun jeder. Man geht zum Gottesdienst, man versucht, keinem etwas Böses zu tun. Man spendet Geld, man engagiert sich hier und da, auch ehrenamtlich, auch in der Kirche. Und das Problem mit der Sünde haben wir ja heutzutage im Griff. Meistens jedenfalls. Psychologisch ist das sowieso ganz klar. Wenn jemand von Sünde redet, dann will der uns nur Schuldgefühle machen. Es ist übrigens interessant, dass auch in Kirchen nur noch ganz wenig von Sünde geredet wird. Wir beklagen auch unter Christen bestenfalls Schwächen oder Fehler. Das gehört vielleicht zu der Illusion dazu, die wir uns über uns selber machen. Wie wir uns manchmal benehmen, auch als Christen, was für Gedanken in uns aufsteigen können, was für Worte uns manchmal herausrutschen. Wie beleidigt wir uns geben können, das halten wir für Schwächen, für Fehler. Und überhaupt, wenn du mich anguckst, da guck dir erstmal andere an. Über die kann ich dir aber was sagen. Meine Güte, da bin ich ja noch so ein kleines Licht gegen oder so ein goldenes Licht. Was die sich alles erlauben, das traue ich mich ja gar nicht. Und Gott sagt, es ist Sünde. Deine bösen Gedanken, auch wenn sie nie Worte werden, wenn sie nie Taten werden, deine bösen Gedanken, dein verbittertes Verhalten, deine verletzenden und spitzen Worte, genau darin zeigt sich doch die Entfremdung von mir. Die Trennung von mir, dieses Verhalten ist nicht meine Art. Das kommt nicht von mir. Und vielleicht liegt es daran, dass wir uns Illusionen über uns Menschen machen, wenn wir dann auf einmal völlig sprachlos sind bei Nachrichten, wie sie in der einen oder anderen Form in der Zeitung zu lesen sind. Schüler werfen Steine auf die Autobahn und töten Autofahrer. 6-Jähriger ermordet gleichaltrige Schülerin. Neugeborenes lebend aus dem Hochhaus geworfen. Das sind keine ausgedachten Beispiele, die ich mir überlegt habe, wie man das darstellen kann, sondern es sind alles reale Zeitungsüberschriften aus Zeitungen unserer Tage. Das gibt's doch nicht, denken wir uns, wenn wir sowas lesen. Das darf doch nicht wahr sein und jeder ringt verständlicherweise um die Fassung, wenn er sowas liest. Wer wach ist, der ahnt, dass da im Tiefsten mit uns und dieser Welt etwas nicht stimmt. Und der Nährboden dafür ist die Sünde oder anders, moderner ausgedrückt, die Entfremdung von Gott. Jesus sagt einmal sehr nüchtern, aus dem menschlichen Herzen kommen die bösen Gedanken und mit ihnen Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugenaussagen und Beleidigungen. In einem Buch schildert ein Pastor folgendes Gespräch, das er eines Tages in seiner Sprechstunde hatte. Ein Mann kommt zu ihm, der schon oft in seinem Gottesdienst war. Und er sagt, bei all diesem Gerede da immer bei dir über Sünde, da fange ich an, mir richtig schlecht vorzukommen. Willst du mich schlecht machen? Ich halte mich nicht für so einen großen Sünder. Der Pastor gab zurück, lass mich dir ein paar Fragen stellen. Du bist seit 25 Jahren verheiratet. Bist du deiner Frau in dieser ganzen Zeit immer 100%ig treu gewesen? Der Mann lachte etwas verlegen und sagte, du weißt, ich arbeite als Handelsvertreter. Ich reise viel. Er sprach nicht weiter, denn die beiden wussten sofort, was er damit sagen wollte. Wenn du deine Spesen abrechnest, hast du da jemals schon etwas dazugerechnet, was nicht dazugehörte, was nicht geschäftlich war? Jeder tut das in dieser Branche, in der ich tätig bin, sagt er. Und wenn du unterwegs bist und dein Produkt verkaufst, hast du da jemals ein bisschen übertrieben oder etwas versprochen, wovon du eigentlich genau wusstest, das lässt sich nicht halten? So macht man das eben, sonst kommt man auf keinen grünen Zweig, erwiderte der Mann. Holzbranche, holzverarbeitende Branche. Der Pastor sagte, du hast mir gerade erzählt, dass du ein Ehebrecher, ein Betrüger und ein Lügner bist. Benutzt doch nicht diese scheußlichen Worte, gab der Mann zurück. Ich habe nur gesagt, dass da ein bisschen was nebenbei lief, ein bisschen dies, ein bisschen das. Nein, erwiderte der Pastor, sag einfach so, wie es ist. Für mich bedeutet das, dass du ein Sünder bist, der einen Erlöser braucht. Im Gegensatz zu uns macht Gott sich keine Illusionen über uns. Er nennt die Dinge, wie sie aus seiner Sicht sind, beim Namen. Und er sieht, dass uns die Folgen der Sünde in dieser Welt im Umgang miteinander über den Kopf wachsen. Wir werden dessen nicht Herr. Und er weiß, dass wir aus unserem Elend alleine nicht herauskommen. Und darum schickt er seinen Sohn als Erlöser, als Retter in diese Welt. Aber Jesus wird verkannt. Das zeigt sich genau hier bei Petrus. Also bitte, so schlimm kann es doch um uns wohl nicht stehen. Dass jemand für uns sterben muss? Also bitte, ein paar Entgleisungen, ein paar Schwächen, ein bisschen hier, ein bisschen da. Aber dass jemand für meine Sünde sterben muss? Nein. So ernst soll das um mich stehen? Genau das passte weder in die Gedanken von Petrus noch in die der anderen Jünger. Noch passt es in die Gedanken von uns modernen, aufgeklärten Menschen. Aber Gott sieht, dass man über Schuld und Sünde nicht einfach hinweggehen kann, als sei das alles gar nicht so schlimm. Warum entsetzen wir uns denn über so eine Zeitungsüberschrift, neugeborenes Leben aus dem Hochhaus geworfen, wenn das doch alles gar nicht so schlimm ist? Sünde kann man nicht einfach wegschieben, als sei das alles kein Problem. Sie zersetzt Gemeinschaft. Sünde ruiniert Beziehungen. Sie zerstört Menschen. Und wir erleben das merkwürdigerweise in unseren europäischen Gesellschaften, wie zerstörtes Vertrauen die Fundamente eines guten Miteinanders gnadenlos untergräbt. Wie kommt ein konservativer Abgeordneter im Londoner Parlament dazu, sagen, wenn wir den Brexit jetzt schon verlängern müssen und zwangsweise drinbleiben müssen, dann wollen wir es den anderen so schwer wie möglich machen. Alles boykottieren, gegen alles stimmen in Brüssel. Wie kommt so ein Gedanke? Wenn das doch alles gar nicht schlimm ist, wenn es alles nur kleine Fehler und Schwächen sind, die wir mal eben ausbügeln könnten. Gott gibt sich keinen Illusionen hin. Er sagt, Sünde muss gerichtet, bestraft und gesühnt werden. Und genau dieses Gericht über die Sünde vollzieht Gott. Aber eben nicht an uns, die wir es eigentlich verdient hätten, weil wir es verbockt haben. Sondern er vollzieht dieses Gericht gewissermaßen am Falschen, am Unschuldigen. Es ist Gottes Weg, den Jesus geht, ans Kreuz, nach Golgatha. So schlimm steht es um Petrus, um mich, um dich, ohne das Eingreifen Gottes. Hätte Jesus hier diesem gut gemeinten Rat von Petrus nachgegeben, dann gäbe uns für uns keinen Ausweg in dieser Welt. Letzten Endes ist Jesus hier an dieser Stelle nicht hart gegen Petrus, sondern hart gegen sich selbst. Er hätte es viel leichter haben können, wenn er hier an dieser Stelle auf Petrus gehört hätte. Das widerfahre dir doch nur nicht. Jesus hätte sich den Tod am Kreuz ersparen können und für ihn wäre alles viel einfacher und bequemer gewesen. Stattdessen gibt er hier Petrus zu verstehen, dein Einwand ist so typisch menschlich, so einleuchtend er klingt. Aber dahinter steht die Inspiration des Teufels. Mit ganz frommen Worten. Und der Teufel will die Erlösung, die Rettung von der Sünde mit aller Macht verhindern. Der Weg, den ich gehen muss, ist der Weg zu deiner und zur Erlösung der ganzen Welt. Was ich jetzt tue, das begreifst du noch nicht. Später, so sagt Jesus zu Petrus, später wirst du es begreifen. Und dann kam in Petrus' Leben eine rabenschwarze Nacht, wo es ihn wie ein Donnerschlag traf und ihm alle seine Illusionen in tausend Scherben zersprangen. Im Hof des obersten Priesters verleugnet er nach der Verhaftung Jesu seinen Herrn und er sagt sich los von Jesus, mit dem er es gerade hier in dieser Begebenheit doch noch so gut gemeint hatte. Petrus verrät eine Liebe und eine Freundschaft, um seinen eigenen Hals zu retten. Und beteuert doch hier noch in dieser Begegnung, wie sehr er Jesus helfen möchte und ihm das alles ersparen möchte. Und nachdem er das getan hat, kräht irgendwo ein Hahn. Dieser dumme Gockel. Und Jesus, der von den Soldaten des hohen Priesters gefangen gehalten wurde im Innenhof, er dreht sich genau in dem Moment, als dieser Gockel kräht, zu Petrus um und schaut ihn ganz still an. Und auf einmal trifft Petrus mit voller Wucht das ganze Ausmaß dessen, was er da gerade eben getan hat. Mit einem kleinen, unscheinbaren Satz hat er den verraten, dem er doch zuvor geschworen hatte, wie gut er es mit ihm meint. Er distanziert sich mit allergrößtem Nachdruck. Er trennt sich von dem, den er selber als Sohn Gottes und Retter bekannt hatte. Und in dem Moment merkt er, Jesus ist bereits in Fesseln, um abgeführt zu werden. Das war ein letzter Blick, den sie getauscht haben, wobei Petrus ihm vermutlich versucht hat, auszuweichen. Und er merkt in diesem Moment, er kann seine Worte nicht mehr ungeschehen machen. Sie sind raus und er kann sie nicht mehr zurückholen, als Jesus ihn stumm anschaut. Wie oft können wir bittere, spitze, verletzende Worte nicht mehr ungeschehen machen? Und als der Hahn kräht, ging Petrus hinaus aus dem Hof des hohen Priesters und er begann bitter zu weinen über sich selbst. Er hatte in diesem Augenblick in den Abgrund der Sünde hineingesehen und er hatte den Teufel schaurig lachen gehört. Er, der es immer so gut gemeint hatte, der so einsatzbereit für Jesus war, spürt auf einmal die Fesseln seiner Sünde. Und jetzt in diesem Augenblick wusste er, warum er einen Erlöser braucht. Nach seiner Auferstehung, die es Gott sei Dank an Ostern gegeben hat, nimmt Jesus diesen innerlich zerbrochenen Jünger behutsam an die Seite in einer ganz persönlichen Begegnung am See Genezareth. Und wieder verhält Jesus sich in dieser Situation am See Genezareth ganz anders, als wir Menschen es tun würden. Wer bei uns Menschen desertiert, wer die Loyalität verrät, wer gar zum Feind überläuft, wird erschossen. Punkt. So einfach ist das. Das Mindeste heute, wo wir jetzt nicht mehr gleich erschießen, ist, wir schließen aus. Wir grenzen aus. Mit dem haben wir nichts mehr zu tun. Aber Jesus ist nicht gekommen, um Menschen zu zerstören, sondern um Menschen zu retten. Und er fragt diesen innerlich zerbrochenen Jünger, Petrus, hast du mich lieb? Und das Ja, was Petrus dann sagt, das kommt nicht mehr so vollmundig vorlaut, es kommt ganz leise und bescheiden. Denn jetzt ahnt er etwas von der Wirklichkeit und der Macht der Sünde. Jetzt weiß er aus Erfahrung um die Notwendigkeit der Erlösung. In jener Nacht im priesterlichen Hof hat er sich selber wie in einem Spiegel gesehen und bitter über sich selbst geweint. In jener Nacht hatte er erschrocken erlebt, zu was er fähig war. Da war diese ganze bürgerliche, zivilisierte Firnis oben weg gewesen. Jesus hält ihm am See Genezareth keinen großen Vortrag über die Sünde. Das brauchte Petrus gar nicht mehr. Völlig überflüssig wäre das gewesen. Sondern er schenkt diesem an sich selbst zerbrochenen Petrus Vergebung. Und er nimmt ihn neu in seinen Dienst als Apostel. Und aus dem Mann, dem seine Illusionen zerbrochen waren, wird ein Zeuge Jesu, der anderen nicht mit gut gemeinten Ratschlägen hilft, sondern mit der guten Nachricht vom Erlöser, der für uns, für dich und mich ans Kreuz ging. Amen.